Der letzte Satz, bevor wir diese Sendung begonnen haben, von Lars war: Jetzt drehst du durch. Nur weil ich laut und falsch gesungen habe. Guten Morgen, lieber Lars.
Schönen guten Morgen. Ja, so kann's kommen. Da dreht man schon durch, wenn man laut und falsch singt. Guter Übergang.
Einer der Kompetenzen, die ich nicht besitze, singen. Die Milch, ja. Und nicht nur die wird sauer. Aber so ist es nun. Aber es drehen noch einige andere durch oder am Rad, ne?
Ja, ob sie durchdrehen, weiß ich nicht. Aber ich habe gerade schon gesagt, laut und falsch singen, vielleicht noch tanzen dabei, ist doch ein guter Übergang.
Ja, ich habe versucht, TikTok dir die Brücke zu bauen. Ja. Die Brücke zu bauen zu was? Na.
Ja, wir reden mal wieder. Ich weiß gar nicht, wir sollten mal gucken in den letzten Wochen, wie oft wir über TikTok geredet haben. Wir reden schon wieder über TikTok. Ich weiß nicht, wievielte Mal.
Haben wir so oft. Wir hatten eine Sendung auch noch.
Ja, ich weiß, mir kommt es irgendwie oft vor, vielleicht liegt das nur an mir, man weiß es nicht so genau.
Ich weiß, in meiner Wochentalk kommt es leider sehr, sehr oft vor. Ja, aber wir kamen eigentlich nicht drum herum.
Wir kamen nicht drum herum, weil es in den letzten Tagen, vielleicht auch Wochen, TikTok doch sehr oft Thema war im Zusammenhang mit, ja gut, wir sind in einem großen Wahljahr, also im Zusammenhang mit Politik vor allen Dingen und mit Politikerinnen und Politikern, leider auch mit der AfD. Und da hattest du ja im Grunde jetzt den Vorschlag gemacht, deswegen übergebe ich mal an dich und du sagst mal, warum und was und wie, dass wir heute über TikTok und über Politik und über Politiker sprechen.
Also wenn die FAZ und die TAZ innerhalb von einer Woche und der Spiegel und die Lage der Nation Podcast und der Social Media Watchblog und name it, Spiegel-Podcast entsprechend darüber reden, warum die Politiker nicht oder meistens sagen sie dann doch, auf TikTok gehen sollten, dann kommen wir am Thema nicht vorbei. Bei den Politikerinnen und Politikern meine ich natürlich jetzt die Altparteien in Anführungsstriche. Und natürlich einer ist ganz vorne dabei, hat das auch sehr publikumswirksam gemacht, der Karl.
Der Karl Lauterbach, genau. Der war ja bei Hart aber fair in der letzten Woche, glaube ich, zusammen mit Sascha Lobo, mit einigen Influencern, die auf TikTok auch aktiv sind. Und es ging eben um TikTok und um ja darum, inwiefern man eben als demokratische Partei, als demokratische Politiker eben ein Gegengewicht zu den zu der AfD und den Vertreterinnen und Vertretern der AfD setzen kann, ein Gegengewicht, was macht man da ein Gegengewicht, setzen kann. Und er hat auch kurz vor der Sendung hat er sein erstes eigenes TikTok veröffentlicht und es hat mittlerweile, ich gucke gerade auf den Screen, 1,6 Millionen Views bekommen. Sascha Lobo sieht man im Hintergrund, der aber nichts sagt. Und ich glaube, auch der Moderator von Hart aber fair kommt dann auch mal mit rein. Und ja, er hat mittlerweile drei Videos veröffentlicht. Wie gesagt, 1,6 Millionen das erste, 377.000 Views das zweite, 66.000 Views das dritte. Und er hat mittlerweile knapp 40.000 Follower, auch wenn das bei TikTok nicht so relevant ist. Aber apropos Gegengewicht, da eine gewisse Aufmerksamkeit ist ja schon da.
Ja, lehnen wir uns mal eine Sekunde zurück. Die Berichte in den ganzen Medien sagen eben klar aus, und die Statistiken sagen klar aus, die AfD-Bundestagsfraktion, AfD generell, die Bundestagsfraktion hat 408.000 Follower auf TikTok. Wie gesagt, es sagt nicht alles aus, wir kommen auf die Algorithmen zurück. SPD hat 128.000, FDP 35.000. Ja, die AfD benutzt schon sehr, sehr massiv TikTok, um Stimmung zu machen. Ich habe das auch versucht, in dem Hintergrundbild, die Videocast-Zuschauerinnen und Zuschauer sehen es, die Podcasterinnen und Podcaster müssen es sich entsprechend vorstellen. Ein Hintergrundbild, echte Männer prangt über dem Lars, echte Männer, der Kra mit seinen Chauvi-Sprüchen, echte Männer kriegen auch die Mädels ab und sind rechts und gucken keine Pornos mehr. Also all solche wirklich ja, sehr populistischen Aussagen werden in Masse rausgejagt, auch der berühmte Hass-Aussage von Weidel. Und all das boostert entsprechend auf TikTok. Also der Algorithmus scheint so zu sein, dass er wirklich extreme emotionale Aussagen bevorzugt und das auch dann eben in die Timelines der Leute spielt. Und dadurch eben auch Reichweite und Klicks erzeugt werden. Was mich jetzt wundert, dass eben der Karl da auch solche Klicks hat, weil sein Duktus ist ja nicht gerade so TikTok-like.
Nee, ist es nicht. Aber es ist ja auch nicht, also es ist ja überhaupt nicht Social Media kompatibel so richtig, aber es ist halt vielleicht authentisch, also so wie er ist. Er ist ja eigentlich eher der hat ja Twitter genutzt, nutzt glaube ich immer noch X, soweit ich weiß. Und ja, ist jetzt eben auf TikTok aktiv. Wie aktiv er dann sein wird, wird man sehen. Ich denke mal jetzt, dass das erste Video da 1,6 Millionen Views bekommen hat, liegt halt auch am Hype. Also erstmal an den ganzen Meldungen, du hast es zitiert, die halt gerade rumgehen, dann sein Fernsehauftritt, dass da vielleicht noch Sascha Lobo mit dabei war. Und ja, also ich glaube, das hat was damit zu tun. Die Frage ist ja, wie nachhaltig das ist, weil die Tatsache, dass die AfD auf TikTok eben den anderen Parteien den Rang abläuft. Du hast die Followerzahlen erwähnt. Man muss, glaube ich, bei TikTok eher noch die Views sehen. Und da hat wohl die AfD im Monat durchschnittlich mehr Views als alle anderen Parteien zusammen. Da ist zum Beispiel die FDP auf Platz 2, was die durchschnittlichen Views pro Monat angeht. Also auf Platz 2 hinter der AfD. Aber ich glaube, nur ein Achtel der Views von der AfD hat die FDP im Monat. Also das ist eher die Währung, glaube ich, oder das, worum es geht. Und ja, und die Diskussion ist halt gerade groß darum, erstmal, warum die AfD da überhaupt stark ist, was eben auch, ja, was das Verdienst sozusagen der AfD ist, was vielleicht auch was mit der Plattform TikTok selber zu tun hat und was eben die anderen Parteien dagegen tun können. Das ist halt so die Diskussion, die gerade so läuft.
Hintergrund, du hast ja schon erwähnt, die Wahlen, die anstehen. Hintergrund, es scheint so, als dass die AfD auch in einen Raum vorgestoßen ist, um junge Leute zu erreichen. Einen Raum, den die Altparteien so einfach noch nicht besetzt hatten. Jetzt versuchen sie aufzuholen. Es ist wohl auch so, und es ist ja nicht nur seit TikTok so, dass, und das muss man halt auch klar sehen, die AfD Social Media verstanden hat. Sie sind ja auch noch sehr stark bei Facebook. Da sagt man, da die Ü50, vor allem Männer, waren dort auf Facebook adressiert und auf TikTok waren eben die jüngere Generation adressiert. Und keine der anderen Parteien hat es geschafft, ja so aktiv, so ja, erfolgreich, ich wage es ja gar nicht zu sagen, aber eine solche Reichweite zu erzielen, wie es eben die AfD hat. Und da gibt es ja auch gewisse Faktoren, die entsprechend zu berücksichtigen sind.
Ja, wobei ich würde gerne nochmal auf das Stichwort Facebook und dass die AfD halt da ja schon traditionell auf Social Media eben erfolgreicher ist als die anderen Parteien nochmal kurz eingehen. Ich lese dir mal kurz ein paar Überschriften vor, die sind 7 Jahre alt. Digitaler Stimmenfang, wie die AfD auf Facebook die etablierten Parteien abhängt. Oder so machen AfD-Anhänger Stimmung auf Facebook. Die AfD und deren Anhänger nutzen Facebook besonders stark zur Wählermobilisierung. Oder drittes, das Facebook-Wunder der AfD. Sind von 2017, 7 Jahre her, vor Corona, kommt einem vor wie vor dem Krieg. Und also es ist jetzt nichts Neues. Und man sieht halt auch da wieder, es ist ein nächster Hype, der halt, der dann irgendwann nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, dann auch ja, die Medien erreicht und eben auch die demokratischen Parteien, die traditionell oder die, ja, die traditionelleren Parteien erreicht. Aber die AfD macht das eben schon seit Ewigkeiten. Und die Gründe, ja, es gibt halt unterschiedliche Gründe dafür. Du hast es um jetzt auf deine Frage oder auf deinen Punkt einzugehen. Das
Endlich.
eine ist, das eine ist halt, Social Media funktionieren halt so. Sie funktionieren über ja, Interaktion, also wer halt eben bestimmte Emotionen auslöst, Emotionen in Interaktionen umgesetzt, bekommt eben einen Sichtbarkeitsboost. Das heißt, die AfD, die eben durchaus emotional populistisch kommuniziert, hatte eben da schon einen, ja, einen traditionellen Standortvorteil gegenüber den anderen Parteien. Die AfD ist viel früher auf den Social Media gewesen, aus unterschiedlichen Gründen. Erstmal haben sie es vielleicht auch früher die Relevanz entdeckt. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie halt bestimmte ja, dass sie halt in bestimmten Medien halt nicht so vorkommen, dass sie sich anderes gesucht haben, dass sie auch nicht kritisch hinterfragt werden wollten. Deswegen posten sie halt ihre eigenen Sachen unzensiert, unhinterfragt, unkommentiert eben auf Social Media. Ja, es sind eben alles die Gründe. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist wirklich, dass Social Media nun mal so funktionieren, wie sie funktionieren. Und deswegen hat die AfD eben die entsprechende Reak bekommt sie die bestrechenden Reaktionen und die entsprechende Sichtbarkeit. Und da können wollen die anderen Parteien eben irgendwie nicht gegen antreten.
Ja, ich glaube, wir müssen da doch das nicht so banal sagen, die machen das einfach so und dann kriegen die Sichtbarkeit. Sie haben auch investiert. Sie haben das, ich
Ja.
glaube, erste Partei in Social Media War Room gehabt. War Room hört sich immer so, militärisch an, aber kann man vielleicht so nennen. Die haben also wirklich Personal eingestellt, die entsprechend schon auf Facebook und dann eben jetzt auf TikTok ganz gezielt eben Nachrichten verbreiten. Es geht auch die Aussage um, dass bewusst die Bundestagsreden so verfasst werden, dass man 60, 90 Sekunden, 30 Sekunden Ausschnitte später auf TikTok wiederverwenden kann. Sie haben ein Ökosystem, wie es andere Parteien nicht haben. Ich zitiere hier mal die FAZ: Sie lassen ihren Leuten maximale Beinfreiheit, ohne dass die Parteiführung sie zurückpfeift. Das hat der Politikberater Fuchs gesagt. Also man kann davon ausgehen, sobald so ein Video dort erscheint, wird es wirklich von den Fans geliked und dadurch auch der Algorithmus von TikTok insbesondere entsprechend bedient. Also sie machen es professioneller, sie haben professionelle Social Media Berater entsprechend an Bord, die auch in diesem Artikel der FAZ, den wir in die Show Notes und im Blogbeitrag später verlinken werden, die das eben auch dort eben umsetzen. Und das haben die anderen Parteien vergleichsweise nicht getan. Die haben bei weitem nicht dieses Investment in Social Media generell und dann im Besonderen in TikTok vorgenommen.
Ja, das ist so. Ich würde aber, also was ich mich halt frage, also erstens, ich habe die Artikel von 2017 zitiert. Ist das nicht schon immer so gewesen? Also auch wenn du jetzt mal Medien dir anguckst, also 470.000 Views der AfD im Durchschnitt auf TikTok, was ja im Vergleich auf TikTok, wenn du siehst, wer das halt, also wie stark TikTok genutzt wird, ja immer noch ein Bruchteil ist von dem, von der Aufmerksamkeit oder von dem, was andere Videos bekommen, die halt eher Entertainment sind. Also wie gesagt, 470.000 oder 480.000 Views im Durchschnitt, dann die FDP danach mit 53.000. Wie waren denn oder wie sind denn die Leserzahlen, die Leserinnenzahlen oder Abonnentenzahlen in Boulevardmedien versus Zeit oder FAZ oder so? Also weißt du, die Tatsache, dass Boulevard, dass Populismus, dass ja auch eben Hass oder ja negative Emotionen, dass die halt klicken oder dass die gelesen werden oder dass die Aufmerksamkeit bekommen, ist doch schon immer so gewesen. Die Frage ist doch, die ich mir da stelle, ist es eine Gefahr? Also eine Gefahr im Sinne von, driftet die Jugend ab, wenn wir jetzt auf TikTok wenn wir uns TikTok angucken, oder hat es einen konkreten Einfluss auf Wahlen, auf politische Stimmung, auf unser gesellschaftliches Miteinander? Das ist ja, glaube ich, eher die Frage, die wir uns stellen müssen. Und ich bin mir nicht sicher, also ob das nicht wirklich dieser Medienhype, wie nachhaltig oder wie gefährlich oder wie einflussreich für, wie gesagt, Wahlen oder was auch immer das dann alles ist. Ich weiß es nicht.
Ich zitiere wieder den genannten Politikberater Martin Fuchs. Seit den Landtagswahlen in Bayern und Hessen, wo die AfD am stärksten in der jüngsten Wählergruppe zugelegt hat, bekomme ich jeden Tag Anfragen. Also der Berater werden Sie natürlich jetzt auch gefragt, aber das ist ja, ich glaube mal, der Hintergrund und das ist ja der Konzern Neudeutsch gesagt, dass eben Wachstumsraten bei den Jungwählern entsprechend da sind und deshalb die Parteien vielleicht auch zu spät jetzt sensibilisiert worden sind, dass da was getan werden muss, um auch gerade die jungen Leute zu erreichen. Und die sind natürlich vielleicht, na, ich nehme es zurück. Auch alte Säcke sehen wir ja, Ü50 Männer sind für Sprüche anfällig. Aber eben auch die jungen Leute. Ne? Also das ist, glaube ich, schon ein sehr ernster Hintergrund darunter damit. Und da relativiert sich auch, sag mal, die Zahl der Zugriffe, der Views wieder, wenn die eben vor allem von jungen Leuten doch geschaut werden, die dann auch das Kreuz an der falschen Stelle bei Wahlen setzen. Und dieses Jahr haben wir ja einige Wahlen, neben der EU eben die zwei Bundeslandtagswahlen. Und das ist schon, denke ich schon, dass da die Alarmglocken bei allem Hype, den es auch gibt, entsprechend zu Recht angegangen sind.
Ja, das glaube ich auch. Natürlich ist es ein Problem und eine Gefahr. Und ja, wenn Zwar tun sie es spät, aber immerhin tun sie es, die Parteien des, oder die demokratischen Parteien, dass sie eben darüber nachdenken, wie sie ja vielleicht da auch reagieren können oder reagieren sollten. Die Frage ist halt, wie sollten sie reagieren? Also du hast ja in deinem Teaser jetzt für heute hast du ja geschrieben, sollen, müssen Politikerinnen und Politiker der Altparteien, ich würde mir das immer dieses Wort nicht zu Herzen nehmen, der demokratischen Parteien oder aneignen, jetzt auch auf TikTok aktiv werden, um den Verdrehungen und Fake News der AfD zu begegnen. Kann Karl Lauterbach den echten Mann auf TikTok geben? Hast du ja ein bisschen polemisch gesagt. Ich glaube, das kann es ja nicht sein. Also es ist, ich glaube, die SPD, die CDU, die FDP, die Grünen können niemals die AfD so darin schlagen, populistisch zu sein, negativ, emotional zu kommunizieren, zu hetzen, Hass zu verbreiten, und das sollten sie auch gar nicht. Aber aktiv und präsent auf den auch auf den Social Media Plattformen sollten sie natürlich sein. Und sich nicht halt zu sehr auf die Medien, auf die Tagesschau, auf Hart aber fair, auf Karin Joska und so weiter fokussieren. Also das natürlich. Die Frage ist halt nur, wie.
Da ist sicherlich ein anderer Duktus gefragt als der AfD, denke ich mal. Muss wohl so sein. Ich habe auch durchaus zugespitzt, nicht polemisch, zugespitzt gesagt, der Kall ist nicht unbedingt derjenige, der in seiner Sprache, den man auf TikTok sehen würde. Ja, und viele andere Politikerinnen und Politiker sind es auch nicht, aber das soll ja nicht davon abhalten. Ich möchte auch noch zwei Aspekte gerne mit dir besprechen. Einerseits die Plattform TikTok, wo ja auch teilweise auch von der CDU, von CDU-Abgeordneten gefordert wird, sie wird verboten. Und bevor wir da vielleicht drauf eingehen und auch auf die USA, es gibt nicht nur die Politikerinnen und Politiker, die eben entsprechend auf TikTok gegen die AfD entsprechend aktiv werden. Es gibt auch eine Reihe von jungen und auch älteren Menschen auf TikTok und Insta, die eben auch sagt, dann Reclaim TikTok. Wir produzieren, und das finde ich sehr sympathisch, weil es auch ein Ausdruck von demokratischem Bewusstsein ist. Wir produzieren Videos auf TikTok, um eben etwas entgegenzusetzen, um den Lügen, Fake News und den echten Männern mal in den Hintern zu treten. Also das sollten wir auch nicht entsprechend vernachlässigen. Das gehört dazu erwähnt, dass dort eben neben den demokratischen Altparteien durchaus ein Bewusstsein bei jüngeren Leuten vor allem da ist, dass man das nicht so laufen lassen sollte.
Ja, genau. Also auf das bezogen mit dem Reclaim TikTok, was du gesagt hast. Du hast ja am Anfang erwähnt, dass die AfD ja nicht nur als Partei sozusagen aktiv ist, sondern dass sie auch ihre Leute hat, ihre Unterstützenden hat, rechte Influencer hat, die dann eben auch freidrehen auf TikTok. Also insofern. Also die Tatsache, dass die AfD gerade so laut und so sichtbar und so dominant rüberkommt oder auch so dargestellt wird, liegt ja auch daran, dass es halt ganz, ganz, ganz viele, die halt auf gar keinem, ja in keinster Weise den AfD-Positionen nahestehen, halt nicht so laut sind und nicht sichtbar sind. Deswegen finde ich auch, dass dieses Reclaim TikTok, dass diese Bewegung natürlich sehr, sehr wichtig ist. Es ist nicht so, dass jetzt die Verantwortung nur bei dem Einzelnen liegen sollen, die dagegen aufstehen, aber das ist natürlich derselbe Effekt wie jetzt die ganzen Demos seit Anfang des Jahres. Da ist es ja genauso, dass halt einfach auch insgesamt dass diese Bühne halt nicht den Rechten, den Hetzern überlassen wird. Insofern ist das Reclaim TikTok natürlich wahnsinnig wichtig, aber halt nicht alleine. Also ich glaube, das ist schon nochmal eine Frage der Verantwortung der Plattform selber ist. Das ist halt das eine. Da sind wir dabei, dass eben der AfD-Politiker Maximilian Krah eben, dass seine Reichweite eben massiv eingeschränkt worden ist, weil er nicht mehr im For You-Feed auf TikTok erscheint, bis, ich glaube, kurz nach der Europawahl. Da wird man dann mal sehen, was das für eine Wirkung hat. De-Platforming nennt man das ja. Also das ist das eine. Was ist die
Einfach
Verantwortung?
Einfach weil seine Aussagen von TikTok als... Genau. Ja, nicht korrekt, nicht political correct eingestuft wurden, wurde dieses Verbot.
Ja, genau. Verstoßen gegen die. Ja, verstoßen gegen die Guidelines von TikTok. Also das ist das eine. Es gibt eine Verantwortung der Plattform. War ja auch, als Trump eben am Ende seiner Präsidentschaft, als er dann von den Plattformen eben runtergenommen worden ist, Facebook, Instagram und Twitter, Also das ist halt das eine, was können die Plattformen tun, und das andere ist, da hast du ja schon auf die Verbotsdiskussion in den USA hingewiesen, was das Thema Regulierung betrifft, also von staatlicher Stelle, von den Behörden, ob das jetzt, also ich, was siehst, wie siehst du das mit dem Verbot? Also was ist deine Meinung dazu?
Also ich bin schon besorgt, dass wir eben hier eine Plattform bespielen, oder die Politikerinnen und Politiker, auch die jungen Leute bespielen, wo man nicht weiß, welche Kontrolle eben seitens China entsprechend ausgeübt wird. Das ist schon ein schwarzes Loch. Ja. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch Plattformen, wie das von uns mal geliebte Twitter X. Da kann man auch sehen, was ein Elon Musk dort entsprechend verursacht, und auch andere Plattformen, wie wir sie kennen, Meta-Konzern, sind auch nicht so ganz ohne. Trotzdem scheint mir eben TikTok noch eine andere Qualität zu haben, weil es ist wirklich sehr diffus. Der Einfluss der kommunistischen Partei oder der chinesischen Regierung ist diffus, ist nicht zu klären. Und dass man so eine Plattform startet, sehe ich schon mit einem gewissen kritischen Blick. Glaube aber, dass wir, und das ist leider so, im Moment keine andere Chance haben. Wenn es nicht verboten wird, müssen die jungen Leute, sind eh da, oder müssen auch die Politikerinnen und Politiker das?
Ja, ich fand in der Lage der Nation in dem Podcast letzte Woche, fand ich das einen ganz eindrücklichen Vergleich. Da hatte einer der beiden Hosts hatte gesagt, man stelle sich vor, dass halt derzeit, dass die Plattform TikTok eine russische Plattform wäre. Das heißt, dass die russische Regierung da eben den entsprechenden Einfluss hat. Und dann stelle man sich vor, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen in den USA dann TikTok nutzen, und man weiß nicht, inwiefern die russische Regierung da Einfluss auf die Plattform hätte und was mit den Daten geschieht.
Also da hätten wir ja auch nicht, wie viele Bots dort wirklich aktiv sind, auf den ganzen Plattformen, genau. Auch auf TikTok.
Ne? Ja, genau.
Es gibt ja schon einige Untersuchungen, wo man gesagt hat, die Russen haben massiv, zumindest mal auf X, Bots eingesetzt, um ihre Nachrichten zu verbreiten. Es gibt auch diese Vermutungen rund um TikTok. Also da ist schon massive Einflussnahme von nicht unbedingt demokratischen Kräften. Und jetzt rede ich nicht mal von den Rechtsextremen, sondern von eben Russland, China vor allem zu beobachten. Darf man auch nicht vergessen. Ne?
Ja, genau. Aber wie gesagt, man stelle sich das vor, da hätte man eine andere Diskussion. Und ob jetzt China in Zukunft weniger gefährlich für den Weltfrieden sein wird, als es Russland derzeit ist, steht ja auch noch zur Debatte. Also man Stichwort Taiwan. Also insofern, also da muss ich wirklich sagen, ich habe keine abschließende Meinung, aber da ist natürlich die größere Gefahr, was eben Einflussnahme durch China betrifft. Und da, ich bin da weder ganz klar für ein Verbot oder für eine stärkere Regulierung oder Zwangsverkauf oder was auch immer, würde aber auch nicht, bin auf gar keinen Fall auch hundertprozentig dagegen. Also ich kann es einfach echt nicht sagen. Also da fehlt mir irgendwie noch das nötige Wissen vielleicht.
Ja, und wie gesagt, es gab ja auch den CDU-Abgeordneten, ich kann es mal draußen, der auch den Verbot hier in Deutschland oder in Europa von TikTok gefordert hat. Also die Diskussion ist entsprechend da. Ich möchte wieder auf die neue Gesetzgebung, den Digital Services Act und Digital Marketing Act entsprechend verweisen. Die müssen halt auch dort umgesetzt werden, damit eben Leute wie Kra und andere gestoppt werden, und zwar rigoros umgesetzt werden. Das ist ja mal die Stufe vor dem Verboten, betrifft ja nicht nur TikTok, sondern alle Plattformen. Ja, nichtsdestotrotz als quasi mein Schlusswort, wir dürfen im Extremen und gerade auch Rechtsextremen weder die Straße überlassen, so wie bei den Demos noch, dürfen wir den Rechtsextremen Social Media überlassen. Und da haben wir im Moment, glaube ich, Stand heute keine andere Wahl, als eben auf den jeweiligen Plattformen, die uns nicht alle sympathisch sind, gegenzuhalten. Ja, und das muss dann jeder auch für sich selbst entscheiden. Ja, es ähnelt ein bisschen auch der Diskussion um X in einer gewissen Weise. Aber ich glaube, TikTok hat hier noch eine andere Qualität.
Ja, sehe ich genauso.
Bei den jungen Leuten.
Ja, genau. Also ja, allein schon wenn du die Nutzerzahlen ansiehst, wie sie sich entwickeln, ist TikTok natürlich stärker im Fokus und muss auch stärker im Fokus sein. Absolut.
Wobei es ja heißt, das wäre schon im Abschwung. Wir werden es verfolgen. Angeblich holt Insta mit Reels und den entsprechenden Formaten YouTube auch mit seinen Kurzformaten auf. Aber man muss ein Auge drauf haben, und man darf eben den Spiel, das Spielfeld nicht den Rechtsextremen überlassen, wenn sie eben gerade junge Leute erreichen oder auch auf Facebook eben ältere Leute erreichen. Ja. Ja. Wir sind nicht drum herum gekommen. Ich glaube, es ist aber wichtig, auch da klar Stellung zu beziehen. Wir haben unsere TikTok-Aktivität nicht weiter ausgebaut, Lars. Ne? Einfach aus Zeitgründen, Fragezeichen?
Ja, ich denke, ja, Zeitgründe. Aber ich muss auch sagen, ich bin mir auch echt noch nicht sicher, ob ich das auch will. Also ich weiß es nicht, ja, ob ich da eben so aktiv sein will. Also das hängt eher schließt daran an, dass ich mir da echt noch keine endgültige Meinung gebildet habe.
Ja, und wir sind ja auch nicht so auf Reichweite gepolt mit unserem kleinen, aber feinen Podcast. Ja. Obwohl man heute natürlich schon den Anspruch in diesen Zeiten haben muss, Leute zu erreichen, gerade bei solchen sensiblen
Themen. Themen.
Ja. Lars, ich danke dir mal wieder. Es war mir eine Pläsier, wie immer. Ich wünsche dir viele
danke
gute
dir.
Ostereier und eine
ebenso.
Gute Zeit.
Danke schön.
Nächste
Tschüss.
Woche hoffentlich, denke ich mal. Ja, bis dann, ciao.
Ja, ciao.